Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt.
Jetzt, genau. Darf ich um die Folie bitten? Einander, einander, ja. Und viele von euch denken sich, das gibt's doch gar nicht. Und wir haben uns eigentlich auch das Gleiche gedacht. Jetzt kommen wir gerade aus einer 16-teiligen Apostelgeschichte-Serie und am Sonntag drauf starten wir mit der nächsten. Das hat einen Grund. Und wir haben diese Serie, die neue Serie genannt, Einander, Einandern. Das ist ein geklauter Titel. Der hat seine Geschichte. Und zwar vor über 10 Jahren ungefähr war die Maria, damals Mitrovic, heute Maria Sturm, bei uns in der Gemeinde und hat gepredigt zu Einander, Einandern. Und ich weiß nicht, vielleicht können Sie eine oder andere von euch an diesen komischen Titel erinnern. Wir auch. Und das ist uns gleich gekommen und gesagt, okay, wir wollen da gerne eine Serie dazu machen, weil es ja mit Kleingruppenstart und verstärkter Gemeinschaft eigentlich um das gehen soll im Herbst bei uns. Und darum starten wir in Einander, Einandern rein. Warum diese komische Titel, warum diese Folie, was soll das bedeuten, Einander, Einandern? Der Hintergrund ist, dass das Wort Einander im Neuen Testament sehr oft vorkommt. Also es ist durchzogen, das Neue Testament, von diesem Wort. 100 Mal kommt es vor, in 96 verschiedenen Versen. Und fast immer, ungefähr bei 2 Drittel der Vorkommen, geht es darum, dass das eine Aufforderung an die Leute, die Jesus nachfolgen, hinausgeht. Wie sollt ihr miteinander umgehen? Wie sollen wir miteinander umgehen? Darum geht es immer wieder im Neuen Testament. Ich lese euch einfach mal ein paar Beispiele vor, die ihr bestimmt schon gehört habt, wenn ihr schon länger mit Jesus unterwegs seid oder die Bibel kennt. Liebt einander, das werden wir uns heute genauer anschauen. Dient einander, ertragt einander, vergebt einander, seid gastfreundlich gegeneinander oder zueinander, ermutigt einander, begegnet einander in Demut, ermahnt einander, seid freundlich zueinander, seid geduldig miteinander, tragt die Lasten anderer, lehrt einander, erbaut einander und so weiter. Also ich habe noch einige dastehen, aber ich glaube, ihr habt den Dreh raus. Und so einige von euch denken jetzt vielleicht, das klingt nach ziemlich viel Arbeit. Das klingt mühsam. Wo fange ich denn da überhaupt an? Oh je. Und oh je ist tatsächlich das Schlagwort, wenn es um einander, einander geht. Ich weiß nicht, ob allen bewusst ist, oh je steht für, das ist eine Abkürzung, oh Jesus. Oh je steht für oh Jesus. Ja, ja, da lernt man was, gell? Und es stimmt, es hat wirklich mit Jesus zu tun, einander, einander, weil er hat diesen Stein ins Rollen gebracht. Den Stein des Einander, Einandern. Und darum wollen wir uns zum Auftakt dieser Serie so einen der wichtigsten Einandertext im Neuen Testament anschauen, den es überhaupt gibt. Und ihr könnt euch vielleicht denken, was es ist. Johannes Kapitel 13, die Verse 34 und 35 wollen wir heute unter die Lupe nehmen. Und bevor ich das lese, genau, vielleicht nochmal kurz zur Titelfolie, Kontext. In welcher Situation sagt Jesus das, was er jetzt dann gleich sagen wird, was wir hören werden, was Johannes, sein Jünger, aufgeschrieben hat? Und zwar, die Situation ist folgende: Jesus ist kurz vor seinem Verrat, also es ist ganz kurz bevor er verraten wird, beziehungsweise es läuft gerade der Verrat, und in dieser Situation wäscht er seinen Jüngern die Füße. Allen 12, auch dem, der ihn dann kurz darauf verraten wird. Er dient ihnen voller Demut, bückt sich und wäscht diese schmutzigen Füße von diesen Leuten und macht das, was normalerweise der niedrigste Diener im Haus macht. Und absolut keine Aufgabe war für den Chef, ja, für den Rabbi, für den Meister, für den Hausherrn. Das hat man nicht gemacht. Und Petrus wollte es auch, gesagt, nein, geht nicht, stopp. Ja, Dann hat Jesus gesagt, wenn du das nicht zulässt, dann kannst du nicht mit mir sein. Dann hat er gesagt, okay, dann wasch mich komplett. Ja, das ist Petrus. Genau, aber er hat gemerkt, hey, das kann doch nicht sein, dass er uns die Füße wäscht. Das ist die Situation, in der Jesus dann das Folgende zu seinen Jüngern sagt. Und wir sind, viele von uns, die meisten von euch, seid, ihr würdet sagen, Jesus-Nachfolger. Das heißt, er sagt es auch zu dir. Und lass uns reinschauen, was sind diese Worte? Jesus sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Also was hier mal auffällt, ist zunächst dieses neues Gebot. Ich gebe euch ein neues Gebot. Und vermutlich haben die Jünger gedacht, okay, wir sind es gewohnt. Das waren alles jüdische Jünger, die waren gewohnt, viele Regeln zu haben, von klein auf, sehr, sehr, sehr viele sogar. Das Gesetz des Mose beinhaltet 613 Gebote und Vorschriften. Und vermutlich haben sie gedacht, okay, Jesus hat jetzt was Neues noch für uns da oben drauf, macht halt dann 614. Ja, ich meine, macht das Kraut auch nicht mehr fett. Ja, kommt halt noch eines dazu. Aber was hat Jesus damit gemeint? Er hat nicht gemeint, ich gebe euch ein neues dazu, sondern ich gebe euch ein neues Gebot, etwas Neues, das all das, was schon da war, in sich mit erfasst, wenn man so sagen kann. Eine Vereinfachung in gewisser Weise, aber gleichzeitig auch eine Erschwernis, wenn wir sehen, weil der Maßstab schwieriger geworden ist. Aber mehr dazu werden wir jetzt dann Stück für Stück uns anschauen. Dass das so zusammengefasst wird, da gibt es eine Vorgeschichte dazu. Vielleicht habt ihr schon mal von dieser Begebenheit gehört, dass Jesus unterwegs war und er wurde ja immer wieder so herausgefordert von Leuten, die nicht geglaubt haben, dass er wirklich der ist, der er sagt, der er ist, weil man hat immer mehr gemerkt, Jesus macht Sachen, die eigentlich nur Gott macht oder die nur der Sohn Gottes machen könnte oder sagen könnte. Und da kam einmal ein Gesetzesexperte zu ihm und der hat dann eben gefragt, Lehrer, welches ist das größte Gebot? Welches ist das wichtigste und höchste Gebot? Und viele von euch kennen vielleicht die Antwort von Jesus, die kann man nachlesen in Matthäus 22. Ab Vers 37, da sagt Jesus dann eben zu diesem Mann, er aber sprach zu ihm, Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand, dies ist das größte und erste Gebot. Und der andere hat sich dann wahrscheinlich gedacht, okay, passt, das ist das eine große Gebot, Gott lieben. Und dann sagt Jesus aber noch was Zweites dazu. 39. Das Zweite aber ist ihm gleich. Er sagt nicht, das Zweite ist das Zweite, sondern das Zweite ist ihm gleich. Es ist genauso wichtig wie das andere. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Also der ganze erste Teil der Bibel. An diesen zwei Geboten. Das heißt, die ganzen 613 Vorschriften und Geboten sind in diesem Doppelgebot zusammengefasst von Jesus. Das war revolutionär. Das war krass. Von 613 auf 2. Wow, da wird es schon übersichtlicher. Das ist super. Aber es ist krass in der Umsetzung. Das ist nämlich das. Und das Krasse ist in der Umsetzung, das sehen wir jetzt gleich, weil ich habe ein Buch gelesen, wo es ganz stark um das geht und der Pastor, der das geschrieben hat, der weist auf einen Abschnitt in einer Predigt hin, wo Jesus eben ein Beispiel bringt, wo es genau um das geht. Gott lieben und auf der gleichen Ebene, ja, gleich wichtig, Menschen lieben. Das würden wir übersehen, das Beispiel, weil es uns nicht wirklich betrifft. Ich lese euch das mal vor, aber es zeigt die Revolution, wie revolutionär dieses Doppelgebot ist. Das kann man nachlesen in Matthäus 5. Also das ist alles im Matthäus-Evangelium, das hat einen Grund. Matthäus-Evangelium ist das Evangelium, das in erster Linie an Juden geschrieben wurde. Das heißt, der Matthäus hat alles versucht zu erklären aus der jüdischen Geschichte und dem allen, damit sie verstehen, Jesus ist der Messias. Matthäus 5, Vers 23, da steht, ich werde es gleich erklären, wenn du nun deine Gabe darbringst, zu dem Altar und dich dort erinnerst, Das sagt Jesus. Dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh vorher hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe da. Was bedeutet das? Jesus spricht das zu Leuten in einer Zeit, als in Jerusalem noch diesen Tempel gab und nach dem Gesetz des Mose musstest du immer wieder mal dahin gehen und ein Opfer bringen, damit du Vergebung für deine Sünden empfängst. Und jetzt sagt Jesus, okay, da ist einer unterwegs, der ist da hingegangen, sagen wir mal 70 Kilometer vielleicht, 2 Tagesreisen, hat dann sich angestellt, hat noch ein Opfer gekauft, sagen wir mal, es war jemand, der nicht so viel Geld hat, der hat sich eine Taube gekauft zum Beispiel und stellt sich dann an in die Reihe und kommt dann irgendwann in die Nähe vom Altar, wo der Priester dann diese Tiere in Empfang nimmt, die opfert für dich und damit Sündenvergebung für dich erwirkt. Und jetzt stell dir vor, dieser Mann oder diese Frau ist da, hat das Opfer, sieht schon, riecht schon das alles und steht da lange, stundenlang in der Reihe und dann plötzlich fällt der Person ein, oh, da war doch dieser Konflikt daheim mit dem Nachbarn. Aber das werde ich dann wahrscheinlich jetzt in der Situation, wo ich später regeln müssen, okay? Gott. Und dann sagt eben Jesus, nein. Diese Person soll das Opfer da hinlegen, in einem Käfig oder ich weiß nicht genau, nach Hause gehen 2 Tage, das regeln, dann zurückkommen und das Opfer zum Priester bringen, damit das dargebracht werden soll. Das sagt Jesus. Also die Leute, wie sie das die Geschichte gehört haben, haben sie wahrscheinlich gedacht, irgendwie ein bisschen unpraktisch, Jesus. Ich weiß nicht so recht. Okay. Aber genau mit diesem Beispiel sagt Jesus, dieses Doppelgebot, von dem ich spreche, das meine ich ernst. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen und genau mit der gleichen Wichtigkeit deinen Nächsten wie dich selbst. Also Jesus sagt, unsere ganze Frömmigkeit, ja, dieses Gott, ich liebe dich so und du bist so toll und Lobpreis und da, 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 das ist nicht schlecht oder irgendwie, aber es muss in Gleichgewicht sein mit dem, wie ich zu meinen Mitmenschen umgehe, ob ich meinen Nächsten liebe, ja oder nein. Das heißt, unsere ganze Frömmigkeit vor Gott, die kann zerfallen, wenn es nicht echt ist und nicht liebevoll ist mit unserem Nächsten. Wow. Das ist schon eine neue Denke. Das ist eigentlich eben auch so dieses Religion zerstören, was Jesus gemacht hat. Weil Religion ist so dieses, ja, Hauptsache es stimmt zwischen mir und Gott und ich tue mit Ellbogen und alle Rami weg in der Arbeit und überall und dann am Sonntag komme ich zu Gott. Danke, dass du mir vergibst, dass ich so ein A-Punkt bin. Ja. Das ist Religion. Aber es geht nicht um Religion, sondern es geht um eine Beziehung zu Gott und diese Liebesbeziehung zu Gott muss sich widerspiegeln in unserer Liebesbeziehung und dem Umgang mit unseren Mitmenschen. Das ist das, was Jesus an Revolution hier bringt mit diesen Worten. Also das ist eigentlich ziemlich schockierend. Zumindest für alle, die recht fromm tun, aber nicht im Alltag das letztendlich leben, was die Beziehung zu Gott eigentlich fordert. Also wir sehen, Jesus fasst das alte Gebot in 2 sich nebeneinander stehenden Geboten zusammen. Und was Jesus dann auch macht, ist, er bleibt da nicht stehen. Weil wir merken das, es sind zwar jetzt nur noch 2, ja, oder ein Doppelgebot, aber alle mal aufzeigen, die das immer erfüllen. Okay, ja, ich kann auch nicht aufzeigen. Und das ist eben das, wo Jesus hineinkommt und er sagt, das ist der Maßstab und ich weiß, ihr könnt diesen Maßstab, auch wenn ihr wollt, nicht immer erfüllen, aber er ist erfüllt in mir. Jesus hat all diese 613 Gebote und Vorschriften erfüllt, für dich, für mich. Und er hat sein Leben hingegeben für dich und für mich, weil wir das nicht erfüllen können, dieses Doppelgebot. Er gab sich für uns, er war 100% gehorsam Er hat 100% seinen Vater geliebt, durch seinen Gehorsam, und 100% war er auch seine Nächsten liebend, indem er sich letztendlich für alle Menschen hingegeben hat, nicht nur für die Braven und für die, die die Regeln versuchen einzuhalten, sondern auch für die Rebellen, denen schon alles wurscht ist. Für alle starb er. Und nun sagt dieser Jesus, ich gebe euch, was hat er gesagt? Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Also er spricht jetzt zu seinen Nachfolgern und er sagt, dieses Gott lieben und den Nächsten wie dich selbst, das ist die eine Sache, aber jetzt kommt nochmal obendrauf, was noch krasser eigentlich ist. Eure Glaubensgeschwister sollt ihr so lieben, nicht nur wie ihr euch selbst liebt, sondern wie ich euch geliebt habe. Noch krasser eigentlich. Das ist echt arg, man muss es sacken lassen. Und ich würde mal behaupten, Jesus setzt einen neuen Standard. Das andere ist ja die goldene Regel. Die kennen wir ja alle. Die goldene Regel besagt, behandle andere so, wie du behandelt werden willst. Und jetzt setzt Jesus eins drauf und er setzt einen Platinstandard. Das ist so mein Predigt to go, mir ist es mir eingefallen. Jesus setzt den Platinstandard. Und ich habe ein bisschen nachgelesen, Platin ist 30 Mal so selten wie Gold. Es ist auch super rein, es ist auch härter, also es hat noch bessere Eigenschaften wie Gold. Ist am echten Markt eigentlich, es sollte eigentlich wertvoller sein als Gold, ist es aber nicht. Die Menschen wollen einfach das Gold. Gold ist lässig und wenn es die Leute wollen, ist der Preis höher. Aber eigentlich vom Prinzip her ist Platin viel wertvoller. Und ich habe mir so gedacht, eigentlich stimmt es auch im Geistlichen. Also dieser Platinstandard, der ist noch höher als dieser Goldstandard. Und das werden wir auch in Kürze sehen, warum das so ein wunderbarer Standard ist, den Jesus letztendlich sehen will unter seinen Nachfolgern. Etwas, das noch über das weltliche Logik hinausgeht. Ja? Die weltliche Logik verstehen wir ja noch, eigentlich die goldene Regel, behandle die anderen so, wie du behandelt werden willst, ist gut, ist großartig, ist Gold. Aber Jesus setzt noch eins drauf und sagt, ich setze einen Platinstandard für euch. Und das erklärt, warum einandern so, das ist eigentlich nur der Vorspann, die kurze Erklärung, warum einandern durchs Neue Testament sich die ganze Zeit so durchzieht. Und das war letztendlich auch das, was die Menschen im 1., 2., 3. Jahrhundert so beeindruckt hat an diesen Christen. Alle haben gekämpft mit den Ellbogen und zack und brack. Und es war ja, das war wild damals. Und was haben die Christen getan? Sie haben einander geliebt und haben aber auch andere Menschen geliebt, die sie gehasst haben teilweise und verfolgt haben. Also da war so viel Liebe zu merken bei diesen Christen in den ersten 3 Jahrhunderten. Und diese Liebe hat das römische Imperium nicht zerstören können. Die Römer haben sich die Zähne ausgebissen an den Christen. Bis die Cäsaren erkannt haben, was wir nicht besiegen können, müssen wir uns einverleiben. Und dann kam es zu dieser Wende, dass quasi die Kirche, der christliche Glaube, plötzlich Volksglaube war. Traditionell. Aber wenn es zu einer Pflicht wird, zu einer Tradition wird, ist das Herz und die Liebe oft nicht mehr da. Aber das war letztendlich das, was den Unterschied ausgemacht hat. Drum ist es so wichtig, drum sehen wir das immer wieder, dieses Einander im ganzen Neuen Testament, und damit wollen wir uns in den nächsten Wochen beschäftigen. Und das erklärt für mich auch zum Beispiel, warum für einander zu beten, für die Glaubensgeschwister zu beten, die oberste Priorität haben sollte, wie es eben der Pastor Fred in seinem Buch von der Welser Gemeinde auch geschrieben hat. Ich habe darüber gepredigt, könnt es nachschauen. Ich glaube, es ist eine sehr wichtige Predigt. Sie heißt, die oberste Priorität des Gebets, glaube ich, so wie der Titel des Buches ist. Und ich glaube, das hat eben damit zu tun, weil es einen Platinstandard gibt. Das heißt, es ist so wichtig, füreinander zu beten, damit wir eine starke Gemeinschaft sind. Damit wir eine Gemeinschaft sind, und das sehen wir jetzt gleich, weil Jesus erklärt, warum er diesen Platinstandard setzt. Schauen wir uns den Vers 35 nochmal gemeinsam an. Vers 35, also wir sollen einander lieben, und dann Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das ist das Warum. Das ist der Grund, warum Jesus sagt, ich gebe euch dieses neue Gebot, das total neu ist, weil bis jetzt hat man gedacht, in ganz anderen Dimensionen, wie wir vorhin gehört haben. Und das braucht natürlich unser Ja, es braucht dein Ja. Und es kostet dich was, dass das zur Verwirklichung kommt, weil Liebe kostet immer was. Wenn du in einer Beziehung bist, du kannst nicht sagen, ich will eine liebevolle Ehe und Beziehung, aber investieren will ich nichts. Was wird rauskommen? Nix. Beziehungsweise ein Haufen Ärger, ein Haufen Tränen und Zerbruch. Aber wenn der Wille da ist, zu investieren, zu lieben, sich selbst zurückzunehmen, um des anderen Willen, und das beidseitig, dann gibt es eine starke Beziehung. Dann ist etwas, das leuchtet nach außen hin, wo Leute sagen, wow, was haben die? Verstehen wir? Ich glaube ja. Liebe ist kostspielig und Jesus hat es eben bei sich selbst, er hat es selbst bewiesen. Er hat gesagt, liebt so, wie ich euch geliebt habe. Und er hat geliebt, nicht nur beim Füßewaschen, sondern er ist viel weiter gegangen mit seinem Dienst, bis ans Kreuz. Das Kreuz erinnert uns an diese kostspielige Liebe Jesu. Und zur Vollständigkeit möchte ich natürlich ergänzen, zu lieben heißt natürlich nicht zu allem, was der andere sagt und tut, Ja und Amen zu sagen. Liebe setzt auch manchmal Grenzen, sagt auch Nein. Wir haben vorhin diese ganzen Einander gehört, da gibt es ja auch einander ermahnen. Ja? Manchmal braucht es nicht nur Ermutigung, sondern auch Ermahnung. Das gehört auch dazu. Aber es bleibt dieser Platinstandard. Liebt einander. So wie Christus uns geliebt hat, sollen wir einander lieben. Warum? Damit die Welt sieht, dass wir seine Jünger sind, dass wir seine Nachfolger sind. Die Leute erkennen, sollen uns nicht erkennen, oder sie erkennen nicht, dass wir seine Nachfolger sind an unserer Homepage, an dem YouTube-Kanal, an der Fahne, die vor dem Gebäude steht, oder dass wir Gottesdienste haben, sondern an dem, wie wir unsere Gemeinschaft leben. Das ist das, was Jesus hier sagt. Und Werner de Boer, ein Bibelkommentator, der fasst das super zusammen. Und weil der das so gut zusammenfasst, möchte ich das einfach euch vorlesen. Sein Kommentar zu diesem Vers 35 oder ein Teil davon möchte ich euch vorlesen. Die Liebe zueinander ist die grundlegende Vorbedingung aller Wirksamkeit der Gemeinde Jesu nach draußen. Ohne dem keine Außenwirkung. Wenn die Gemeinde nicht selber als Geschwisterschar lebt, in der wirklich geliebt, getragen, vergeben, geholfen und zurechtgebracht wird, in der es total anders zugeht als in der Welt, dann wird ihr evangelistisches Wort kraftlos und von der jammervollen Wirklichkeit der Gemeinde ständig widerlegt. Umgekehrt aber ist das Leben einer Gemeinschaft in Liebe, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Güte und Sanftmut in sich selbst eine mächtige Evangelisation, ein wirksames Zeugnis in die Welt, die sich in ihren Nöten nach echter Gemeinschaft sehnt. Die Welt sehnt sich nach Gemeinschaft. Es ist so viel Einsamkeit da. Und dann der Abschluss, dass Jesus wahrhaft ein Erlöser ist und was er als Erlöser auszurichten vermag, das wird in solcher Gemeinde sichtbar. Cool, oder? Ich denke, er fasst es super zusammen. Nochmal dieser Doppelvers von heute. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Praxis. Was hat das mit dir, mit mir zu tun, mit uns zu tun? Wenn du sagst, ich bin ein Nachfolger, eine Nachfolgerin von Jesus, dann hat es ziemlich viel mit dir zu tun, weil es ja direkt an dich gerichtet ist. Wenn du noch skeptisch bist und sagst, ich weiß noch nicht, wie das mit Jesus ist, dann ist es eigentlich ein Gebot, das nicht an dich geht. Dann musst du dich mit dem mit der allgemeinen Sache befassen. Ja? Das Gewissen, das du hast, das Gott dir gegeben hat, und das sagt dir wahrscheinlich, ja, ich sollte meine Mitmenschen gut behandeln, so wie ich behandelt werden möchte. Und dann wirst du aber auch merken, oh, ich schaffe es nicht immer. Ich brauche letztendlich Gottes Gnade. Und diese Gnade, die begegnet uns in Jesus. Also es soll dich letztendlich zu Jesus hinführen, deine Limitierung, es zu schaffen, zu lieben. Und wenn du an Jesus glaubst, ja, dann haben wir eigentlich so dieses volle Ding von Jesus bekommen. Und wir müssen uns fragen, wie können wir das umsetzen? Wie können wir das umsetzen? Und wir denken, oder ich denke, oder als Gemeindeleitung denken wir, es hat letztendlich einen Startpunkt. Und dieser Startpunkt ist Begegnung. Wir können einander nur leben, wenn wir einander begegnen. Und darum freut es mich so, und für mich ist es echt eigentlich ein Wunder, dass wir 7+ Kleingruppen im Herbst jetzt haben. Und es gibt auch teilweise Leute, die in Gruppen sind, die woanders wohnen und dann dort schon was gefunden haben. Das ist großartig. Aber einander braucht Begegnung. Das heißt, wenn du nicht Teil einer Gruppe bist, wo sich Christen immer wieder treffen, regelmäßig treffen, wo man austauscht, wo man eben auch füreinander da sein kann, weiß, was beim anderen läuft, sich gegenseitig unterstützen kann, zuhören kann, auch gemeinsam einfach lernt von Jesus und seinem Wort heraus, dann fehlt dir was ganz, ganz Wichtiges. Dann kommst du ganz schnell an ein Limit irgendwo miteinander, einander, mit dem Gehorsam sein auch gegenüber dem, was Jesus hier sagt. Wir sollen einander lieben. Und es ist ja immer ein Geben und ein Nehmen. Das ist ja immer ein Geben und ein Nehmen. Und darum brauchen wir das so sehr, sonst ist es gar nicht möglich, einander füreinander da zu sein. Das heißt, konkret möchte ich dich ermutigen, schau dir das Angebot an. Wir werden wahrscheinlich nicht immer, also das ist eher die Ausnahme, dass wir dann das in Papierform ausdrücken. Wir werden vielleicht kleine Kärtchen machen. Es ist im Grunde einfach nur eine Homepage, wo man durchscrollen kann, die wir immer aktualisieren. Aber wir werden immer ein bisschen so ausgedruckte Exemplare auch haben, für die, die mit dem Smartphone nicht fit sind, die kann man dann bei der Info abholen, wo man einfach sieht, okay, was gibt es an Kleingruppenangebot? Vielleicht sagst du, ich spüre den Ruf, ja, ich soll vielleicht auch eine Gruppe starten, dann komm auf mich zu. Es ist gut, wenn es eine Vielfalt gibt. Es können auch sehr kleine Gruppen sein. Gruppen, vielleicht nur eine Zweierschaft, ja, wo zwei Leute sich einmal die Woche treffen, gemeinsam beten, in der Bibel lesen, füreinander da sind, sich austauschen. Oder Dreiergruppen oder Vierergruppen. Es muss nicht immer groß sein. Aber es ist wichtig, dass wir diese Begegnungen haben. Es ist einfach, am Sonntag jeden mit einem Lächeln die Hand zu schütteln. Ja. Aber das ist einfach zu wenig. Und wir brauchen da noch mehr. Und bin mir sicher, dass es ein Segen sein wird für jeden, der sich darauf einlässt. Also überleg mal, die meisten Gruppen starten im Oktober. Also das heißt, es ist noch ein bisschen Zeit, 2 Wochen. Wir werden auch noch schauen, wir haben gerade heute angefangen, Bilder noch zu machen, damit man sieht, wer sind die Leiter, wenn du die Leute noch nicht so kennst, dass man auch immer ein Foto hat und weiß, ah, okay, die Person kann ich ansprechen. Oder wenn ich die anrufe, weiß ich, mit wem ich da eigentlich spreche. Klingt es euch ein, überlegt, wo könnt ihr dabei sein. Einander funktioniert nur durch Begegnung. Nur wenn wir uns auch sehen, ist das möglich. Der Anspruch ist hoch, den Jesus uns gibt, und darum wollen wir in den nächsten Wochen auch uns nicht nur damit beschäftigen, so quasi, das soll man machen, das soll man machen, das soll man machen. Da sind wir schon wieder so bei diesem 613 Regeln-Prinzip. Es geht uns auch darum, wir wollen die verschiedenen Schreiber des Neuen Testaments anschauen, verschiedene Schreiber, Autoren, wie sie das thematisieren, dieses Einanderlieben. Zum Beispiel nächste Woche schauen wir rein in den 1. Petrusbrief. Auch er schreibt drüber. Also das ist so dieser gemeinsame Nenner, den die neutestamentlichen Schreiber haben, weil sie wissen ja, was Jesus ihnen für einen Auftrag gegeben hat. Dieses neue Gebot, das war ihnen wirklich wichtig. Und da wollen wir einfach reinschauen und noch mehr lernen, wie kann das bei uns gelingen. Genau, Irina, du kannst dich fertig machen. Roland, ihr könnt dich fertig machen. Das Fahrwerk ist ausgefahren vom Flugzeug und es ist im Sinkflug. Schaut euch das an, kommt zu mir, wenn ihr Fragen habt. Wir werden es weiterhin updaten und ich freue mich schon auf diesen Herbst und den Start hinein in diese Gemeinschaft auch, wo wir mehr füreinander da sein werden. Die Welt braucht ein Kontrastprogramm, da bin ich überzeugt davon. Die Welt braucht ein Kontrastprogramm, davon hat Jesus gesprochen. Die Welt soll was erkennen an dieser Gemeinschaft, an seiner Kirche, seiner Gemeinde. Und dieses Kontrastprogramm ist bringt Hoffnung. Und diese Hoffnung ist zu Hause in der Gemeinde Jesu, weil er hier in der Mitte ist. Es geht letztendlich um Jesus. Er ist unsere Hoffnung. Er ist unser Erlöser. Und er ist auch der, den wir jetzt einfach anbeten wollen, weil wir merken, er ist es, der uns zusammenbringt. Wir sind so verschiedene Leute, das finde ich immer so genial an Gemeinde, so viele verschiedene Leute, die nicht zusammenkommen würden, wenn nicht Jesus die Mitte wäre. Das ist fix, oder? Ja, das macht es natürlich manchmal ein bisschen herausfordernd. Aber gleichzeitig hast du dann so eine Vielfalt, die es sonst nirgendwo gibt. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich schließe noch mit einem Gebet. Jesus, ich danke dir, dass du deine Gemeinde gestiftet hast, gegründet hast. Und ich danke dir, dass du nicht irgendwie so dich zurückgehalten hast, sondern dass du einen riesen, krassen Maßstab gesetzt hast, einen Platinstandard gesetzt hast bei uns und gesagt, ich möchte, dass ihr total leuchtet und herausragt. Das ehrt uns, aber wir erkennen auch unsere Beschränktheit, unsere Unfähigkeit, so zu lieben, wie du geliebt hast. Und so bitten wir dich, dass du uns mehr auch zeigst und erleben lässt, wie sehr du uns liebst. Dass wir es immer mehr erkennen und dass es uns dann dazu bringt und treibt, dass wir einander lieben, so wie du uns geliebt hast. Und dass aus diesem Einanderlieben auch ein Überfluss da ist, in unserem Alltag hinein, für Menschen, dass sie sehen, da ist was anders bei dieser Person. Warum ist das so? Jesus, sei du dieser Faktor in unserem Leben. Wir laden dich ein. In Jesu Namen. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.